Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite sitzt wieder mal der Johannes von Ulysses Spiele. Und ich sage erstmal hallo.
Hallo mal wieder.
Wir sind ja hier im Herzen der Macht, in der Schallzentrale der Macht sozusagen. Und ich habe ja angekündigt auf Social Media, dass ich wieder mal bei euch zu Besuch bin. Und deswegen habe ich ein paar Community-Fragen eingesammelt, was sie so wissen wollten. Und da dachte ich mir, da kann man doch eigentlich mal eine schicke kleine Bonusfolge draus machen.
Ich habe ein bisschen Angst.
Keine Sorge, es sind keine super fiesen Fragen. Also glaube ich zumindest, weil es sind auch teilweise Themen dabei, wo ich keine Ahnung habe. Fangen wir doch einfach mal an. Und zwar, wie sieht's denn bei eurer Entwicklung von Rollenspielen? Ich vermute, es bezieht sich auch gerade auf die PDFs, die ja bei euch doch einen großen Teil der Umsätze ausmachen, mit Barrierefreiheit aus.
Mhm. Ist ein großes Thema, was wir tatsächlich auch sehr heiß diskutieren intern. Nicht zuletzt, weil ja auch so ein paar EU-Gesetze da in Zukunft relevant werden in dem Zusammenhang. Wir bemühen uns stets um eine möglichst große Barrierefreiheit, müssen aber natürlich auch so ein bisschen die, wie heißt das Wort, den Aufwand mit im Hinterkopf behalten. Wir versehen unsere PDFs beispielsweise immer mit Lesezeichen und sorgen dafür, dass die eine vernünftige vernünftigen Textfluss haben, wenn sie vorgelesen werden. Das ist aber gerade bei Rollenspielprodukten gar nicht so super trivial, weil es ist halt nicht wie bei einem Roman, den man einfach von oben nach unten durchlesen kann und dann ergibt das alles einen Sinn. Nein, dann gibt es dann Kästen, die sind irgendwo verlinkt und dann gibt es da irgendwo eine Tabelle dazwischen und dann gibt es vielleicht dann noch einen Pergamentkasten, der sich aber eben auf eine Textstelle unten links auf der Seite, obwohl das Ding da oben rechts, also es ist gar nicht so einfach, da den perfekten Textfluss zu finden. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Dann lebt eine Rollenspielpublikation natürlich auch immer stark von den Abbildungen, die dann für gewisse Fehlsichtigkeiten vielleicht einfach nicht die Wirkung entfalten, die sie für Menschen, die diese Fehlsichtigkeit nicht haben, eben haben. Und wir werden tatsächlich auch öfter mal gefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, unsere Bücher irgendwie mit Braille rauszubringen, sodass Blinde sie lesen können. Das ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Wir glauben nicht, dass wir damit eine Auflage erreichen können, die Produktion rechtfertigen kann auf einer finanziellen Ebene.
Das kann ich tatsächlich, so traurig das ist, völlig nachvollziehen. Ich habe ja vor, weiß nicht, 2-3 Jahren mal einen Rollenspielwettbewerb gewonnen für so ein Mini-Rollenspiel. Und ich arbeite ja eng mit dem André vom Würfelheld-Blog zusammen, der ja auch blind ist. Und der hat dann mal eine Braille-Version von diesem Spiel bestellt oder gekauft oder drucken lassen, besser gesagt. Das ist ja quasi nur eine DIN A4-Seite und ein Bild. Mhm. Und selbst eine DIN A4-Seite waren dann in Braille-Schrift, waren glaube ich 3 Seiten. Und die Preise waren jenseits von Gut und Böse. Also ich verstehe dieses Argument durchaus.
Wir hätten es lieber anders, aber so ein bisschen ist man nun mal auch daran gebunden, wirtschaftlich zu arbeiten. Und wir alle mögen es, dass unser Job uns unsere Miete und uns bezahlen und unseren Kühlschrank füllen kann.
Dann hast du ja schon verraten in der Folge, die ich mit dir aufgenommen habe, dass du, genauso wie ich, nicht der allergrößte Fan bist vom Rollenspiel über Internet. Mhm. Aber trotzdem eine Frage aus der Community. Und zwar, ihr habt ja jetzt schon sehr viel investiert in so Online-Rollenspiel, Online-Tabletop-Plattformen. Wie ist denn ja der aktuelle Stand? Also wie ist die Entwicklung? Was plant ihr? Seid ihr zufrieden mit euren Entwicklungsfortschritten?
Da fragst du tatsächlich völlig den Falschen. Das ist eine Sparte, die komplett getrennt vom eigentlichen Verlagsbetrieb läuft letzten Endes. Ich bin mir nicht sicher, ob das mittlerweile sogar eigentlich ein eigenes Unternehmen ist. Ich weiß es nicht genau. Ich kriege immer mal so am Rande mit, was unser Digitalteam so treibt. Gerade für Ottavio und für die Brettspielprojekte mag ich es ganz gerne, dass ich mich an den Assets bedienen kann, die für das VTT angelegt wurden. Und dann, guck mal, ich brauche eine Illustration von einem Felsen für einen Marker auf einem Spielplan. Ah, wir haben schon eine. Cool, da muss ich keine anlegen. Das ist schon immer sehr hilfreich. Aber jenseits davon habe ich keine Ahnung, wie da die Entwicklung ist. Ich glaube, wir sind ganz zufrieden.
Und wir bleiben noch ein bisschen bei der Elektronik. Eines der großen Themen ist ja KI, das ja, also der Blog und der Podcast vor allen Dingen, wir sind ja in allen möglichen Szenen aktiv, wir sind ja von Literatur über Comic, über Rollenspiel. Und jetzt im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr, überall wird in den Gruppen diskutiert über KI, soll man es nutzen, soll man es nicht nutzen. Wie ist es denn bei Ulysses?
KI ist auch ein sehr heiß diskutiertes Thema. Wen überrascht's? Nein, natürlich machen wir uns da sehr, sehr viele Gedanken drüber. Und wir haben für uns festgestellt, dass es Bereiche gibt, in denen KI unglaublich nützlich ist und sehr, sehr viel Zeit sparen kann. Aber es gibt auch Bereiche, in denen KI einfach nicht in der Lage ist, die Qualität zu liefern, die wir brauchen. Ich gebe offen zu, dass ich schon mal ChatGPT habe ein Vorwort schreiben lassen. Und da habe ich gar nicht so furchtbar viel drin verändert. Für ein Vorwort war es gut genug. Ich habe auch mal versucht, ChatGPT einen Botenartikel schreiben zu lassen und das ging komplett nach hinten los und ich habe viel mehr Zeit dafür gebraucht, als wenn ich ihn einfach selber geschrieben hätte. Ähnlich sieht das Ganze auch bei Illustrationen aus. Das Internet ist voll und eigentlich ist jede private Rollenspielgruppe voll mit KI-generierten Illustrationen. Die sind oft hilfreich, um mal zu visualisieren, was passiert. Die sind aber in der Regel nicht so, dass man die einfach irgendwo abdrucken kann. Das wollen wir auch überhaupt gar nicht. Wir haben fantastische Illustratorinnen und Illustratoren. Die können tatsächlich natürlich auch selbst KI benutzen, um ihren eigenen Job ein bisschen einfacher zu machen. Haben wir überhaupt kein Problem mit. Aber das, was letzten Endes eben in die Bücher kommt, ist einfach eben auch von Menschen gemacht. Das wollen wir auch so. Und letzten Endes ist die KI ein Werkzeug. Nicht mehr und nicht weniger. Die KI als Kunstschaffenden einzusetzen, funktioniert nicht. Das haben wir, naja, es ist nicht so, dass wir es aktiv für unsere Publikation ausprobiert hätten, aber wir haben zumindest die Möglichkeit mal ausgetestet und haben für uns festgestellt, das ist einfach kein gangbarer Weg für das, was wir wollen.
Okay. Ich habe tatsächlich auch schon mal so ein bisschen mit rumgespielt, als ich glaube, Bing, diese Suchmaschine von Microsoft, das irgendwie eingeführt hat. Und ich habe es, glaube ich, nach einem Tag gelassen. Also ich habe da mal tatsächlich ein Rollenspiel schreiben lassen, einfach aus Interesse, ob das es kann. Das war gar nicht mal so schlecht. Und dann habe ich versucht, mal was übersetzen zu lassen, weil, also Englisch geht ja bei mir ganz gut, aber zum Beispiel schon Französisch, trotz 5 Jahren Gymnasium, ist bei mir die Hölle und ich habe einfach nichts davon verstanden, was das übersetzt hat. Also Übersetzungen sind auch so ein sehr schwieriges Thema tatsächlich
Das
bei KI.
stimmt, das stimmt, ja.
Okay, dann eine Frage. Ich habe ein bisschen Angst, dass, wenn die Folge rauskommt, diese Frage schon veraltet ist, aber andererseits, wenn ich mir so den bisherigen Verlauf angucke, glaube ich, das wird dann noch eine aktuelle Frage sein, nämlich, wie geht's denn der Elf-Lizenz?
Der geht's fantastisch. Die wartet gerade auf eine abschließende Beurteilung von unserem Anwalt. Und dann wird das hoffentlich möglichst bald dann auch funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir werden dann noch eine digitale Infrastruktur für aufbauen. Wir sind auch schon dran und die funktioniert auch soweit ganz gut. Aber wie das gerade gegen Jahresende immer so ist, dann die Zeit, das zu finalisieren, fällt nicht einfach so ab. Und wenn die Lizenz ja eh noch nicht final fertig ist, dann wirft man auch nicht aktiv Zeit in die Richtung. Es ist eines von diesen Dingen, die auf einem abgeschlossenen Status von 90% stehen und das leider schon länger als sie sollten und hoffentlich nicht mehr lange.
Deine Prognose, wie viele AnwältInnen werden noch zerschlissen?
Ah, ich hoffe keine mehr. Das ist zum Glück eine Sparte, mit der ich mich nicht persönlich auseinandersetzen muss.
Dann war eine Frage, wie ist denn die Zukunft von so zwei Nischensystemen, und zwar einmal von Torque und von Earthdawn?
Ich bin sicher, dass der Markus da deutlich mehr zu sagen hat als ich. Ich bin über beides nicht super informiert, nicht so super tief drin. Bei Talk sind wir aber gerade dabei, die Regeln zu tiefschürfen zu überarbeiten und haben doch immer mal wieder so ein paar Rollenspielrunden, um das zu testen. Da geht es dann demnächst auch an die Charaktererstellung, die ein bisschen gestreamlined ist im Vergleich zu dem, was es bisher so gab. Wenn ich da richtig informiert bin, werden wir uns da aber vor allem auf den englischen Markt konzentrieren und die deutschen Übersetzungen möglicherweise größtenteils einstampfen. Aber das ist eine Frage für den Markus. Der weiß da mehr zu. Zu Earthdawn kann ich tatsächlich nicht wirklich was sagen. Ich weiß, dass das ein System ist, das vielen in der Firma sehr am Herzen liegt. Ich hatte bisher so gut wie keine Berührungspunkte damit und habe auch, wir machen einfach zu viel, dass ich den kompletten Überblick behalten könnte.
Und was so quasi eine Folgefrage war zu dieser Frage, wird es denn für solche Nischensysteme, sagen wir mal fernab von DSA und Hexen, noch ein intensiveres Supporter-Programm geben? So quasi, dass die kleinen Con-Helferlein, wo die Con-Demo-Runden-AnbieterInnen irgendwie ein bisschen Support bekommen, um selber zu supporten?
Das ist auch eine Frage, zu der ich gar nicht so viel sagen kann. Generell weiß der Markus über alles am besten Bescheid.
Der versteckt sich
Ansonsten,
voller Angst vor mir.
das ist
Er
natürlich
hat den
frech.
Termin ausgemacht, jetzt ist er schon seit fast 90 Minuten überfällig.
Das ist frech, aber da werden wir Abhilfe schaffen können. Ich glaube zu wissen, dass wir ein Supporter-Programm gerade wieder frisch aus der Taufe heben. Auf welche Systeme sich das konzentriert, weiß ich allerdings nicht genau. Ich weiß, dass DSA zumindest mit da im Ring ist. Das ist aber, ich glaube, das überrascht niemanden so richtig. Darüber hinaus habe ich keine Ahnung.
Dann vielleicht bleibe ich bei DSA noch mal ganz kurz, weil es mich interessiert. Als es die erste Edition von Aventuria rauskam, gab es ja auch so am Anfang so ein bisschen Turniere und auch ein bisschen Turniersupport und alles drum und dran. Das war auch das Spiel, wo ich bei allen Turnieren immer den letzten gemacht habe. Aber es kommt ja irgendwie bald die zweite Edition raus von Aventuria, habe ich mitbekommen.
Genau.
Geht es auch wieder so in die Richtung, dass du so ein bisschen Turniersupport oder sowas geben wird?
Das ist auch eine gute Frage. Wir entwickeln Aventuria auf jeden Fall weg von dem kompetitiven Gedanken. Also der Duellmodus ist nicht mehr so richtig ein Ding. Das ist eher so ein kooperatives Kampagnenspiel, jetzt wie es jetzt letzten Endes geworden ist. Trotzdem gibt es auch immer noch sowas wie Teamherausforderungen, die waren ja auch immer eine ziemlich große Sache. Inwiefern da Unterstützung für die Community geplant ist, kann ich leider nicht sagen.
Dann eine letzte Frage noch. Das ist sicher auch eigentlich eher so eine Markus-Frage, aber vielleicht hast du auch ein bisschen Einblick. Und zwar, wenn man sich so die Zahlen von Ulysses anguckt, die öffentlich zugänglich sind, und es ist überraschend viel, was da zugänglich ist öffentlich, ist, dass ihr immer für eure Rollenspiele sehr viel Fördermittel bekommt. Wie bekommt man denn für Rollenspiel Fördermittel? Also für so ein Spaßprodukt, also nicht abwertend gemeint, ich liebe es ja auch, aber da kommt ganz schön Geld von meinem Steuergeld zu euch. Wieso ist das so?
Naja, es ist ja nicht nur ein reines Spaßprodukt letzten Endes. Rollenspiel hat ein unglaubliches Potenzial, auch pädagogisch eingesetzt werden zu können, beispielsweise. Es gibt immer wieder Calls, die in so eine Richtung gehen. Generell die Förderung von Medien und Kunst ist in Deutschland, gar nicht ganz Europa, was völlig Normales. Wie viel Steuergeld in Filme fließt, ist absolut absurd.
Ja, leider schon.
Weswegen so viele deutsche Filme halt irgendwie gezwungen sind, dass irgendwie verschiedene Szenen in zig Bundesländern spielen müssen, sonst kriegen die Förderung nicht. Das ist völlig bescheuert. Solche Beschränkungen haben wir zum Glück nicht. Aber letzten Endes ist, also das, was wir machen, dient halt nicht nur einem Selbstzweck, sondern hat auch einen Mehrwert für die Gesellschaft. Und wenn wir Leuten das erklären und die uns das auch glauben, dann gibt es halt ein bisschen Förderung dafür und das hilft uns einfach auch sehr. Gerade im digitalen Bereich ist da in den letzten Jahren sehr viel möglich gewesen. Und ich glaube, im Printbereich ist es gar nicht so furchtbar stark der Fall.
Dann haben wir die Community-Fragen abgeschlossen. Du hast den heißen Stuhl überstanden.
Ein Glück.
Ich danke dir, dass du auch noch für die Bonusfolge Zeit hattest.
Sehr gerne.
Und danke auch den HörerInnen, dass sie fleißig Fragen gestellt haben und zugehört haben und dass sie gleich 5 Sterne geben werden bei
Natürlich.
iTunes und Apple und den ganzen Quatsch. Ihr wisst, alles, was alle wollen, möchte ich auch.
Nur fair.
Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.